auch möchte gern die Gäste, die unter uns sind, begrüßen. Wir sind froh, dass ihr hier seid. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Auch für dein Versprechen, dass der Heilige Geist unser Lehrer sein wird, uns in aller Wahrheit zu leiten und besonders von dir zu sprechen, damit wir dich persönlich kennenlernen und lernen auch, dir genau so verfügbar zu sein, dir gegenüber, als du damals dem Vater im Himmel verfügbar gewesen bist. Danke für dieses herrliches Vorrecht und Freude. So warten wir auf dich, damit wir tatsächlich geistlich einsehen möchten, worum es geht. Zu deiner Ehre. Amen. Christ zu sein heißt eigentlich Mensch zu sein. Aber Mensch, wie Gott den Mensch gewollt hat und geschaffen hat. Das heißt normaler Mensch, echter Mensch. Römer Kapitel 8, Vers 29. Wir haben dann diese Stelle schon geguckt, gestern Vormittag. Aber ich möchte euch daran erinnern. 29. Vers des 8. Kapitels Römerbrief. Denn welche er Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet. Das heißt, hier ist der Zweck der Sache. Der Zweck des ersten Ankommens von unserem Herrn. Und der Zweck auch seiner Wiederkunft. Welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Ein Ebenbild. Nicht ein Nachbild. Nicht der Versuch, ihm nur nachzuahmen, nachmachen. Das ist unmöglich. Ein Ebenbild. Auf das derselbe, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Die auch ein Ebenbild sind von Gott selber. Wir sollen dieser Vers mit einer anderen Stelle vergleichen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. 2. Timotheusbrief. Und Kapitel 3. Ich werde diese ersten 5 Verse vorlesen. Das 3. Kapitel, 2. Timotheusbrief. Ich fange an mit Vers 1. Das sollt du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, nicht Menschen, wie Gott den Mensch gewollt hat, Aber eine Art Menschen, die Nachkommen sind eines gefallenen Adams. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, lieblos, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Verlust denn Gott. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens. Sie gehen immer noch in den Kirchendienst. Sie spielen das Christentum. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Meide. Ist das der Mensch, wie Gott den Mensch gewollt hat? Der Mensch, wie Gott den Mensch geschaffen hat? Nein, hier ist das Nachkommen eines gefallenen Adams. Die Kraft verleugnen sie. Woher dann stammt die Kraft des echten Christseins? Oder anders gesagt, in welche Richtung sollen wir jetzt schauen, um zu erkennen, was es bedeutet, Mensch, wie Gott den Mensch gewollt hat und wie er ihn geschaffen hat? Normaler Mensch. Normaler Mensch ist, normaler Christ zu sein. Aber wir müssen wissen, erst begründen, was es bedeutet, echter, normaler Mensch zu sein. In welche Richtung sollen wir schauen? Es gibt nur eine Richtung. Wir schauen Jesus an. Der in diese Welt gekommen ist, um der endgültige Mensch zu sein. Nicht Supermensch. Nicht eigentlich nur als Gott zu erscheinen, obwohl Gott er ist, war und immer sein wird. Aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um Gott zu sein. Ob er immer noch und endlich und ewiglich Gott sein wird. Er ist der Schöpfer. Aber er ist in diese Welt gekommen, um Mensch zu sein. Damit wir an ihm erkennen möchten, was es bedeutet, Mensch zu sein und was er im Sinn hatte, als er den Mensch erst geschaffen hat. Die Menschen heute als Nachkommen eines gefallenen Adams möchten einen Gott haben, der den Menschen ein Bild ist, anstatt Menschen zu sein, die von Gott ein Ebenbild sind. Wir schauen an Jesus, vollständiger Mensch. Endgültige Mensch. Mensch, wie Gott den Mensch gewollt hat. Der einzige Mensch, an den Gott schauen konnte damals und sagen, gut, sehr gut, mein beliebter Sohn, an dem ich ein Wohlgefallen habe. Er war der erste einzige Mensch seit dem Sündenfall, der Gott ein Wohlgefallen gewesen ist. Nicht nur, weil er dem Vater und dem Heiligen Geist in der Dreieinigkeit der Gottheit gleich war, sondern weil er freiwillig Mensch geworden ist, Mensch wie Gott den Mensch gewollt hat, Mensch wie Gott den Mensch geschaffen hat. Gott leibhaftig. Ein Mensch, mit wem Gott sich verkörpert hat. Und daher natürlich erkennen wir die Kraft, die das Geheimnis gewesen ist von dem Leben Christi. Wie steht das? 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und Vers 19. Das ist grundsätzlich. 2. Korintherbrief in Kapitel 5. Und Vers 19. Hier ist die Urquelle der Kraft, durch die ein Mensch Mensch sein kann und allein sein kann, wie Gott den Mensch gewollt hat. Vers 19, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Denn Gott war in Christo. Genauso einfach. Gerade deshalb war Jesus als Mensch Mensch, wie er selber als Gott den Mensch geschaffen hat. Gott war in Christo. Punkt. Das ist alles, was der Mensch eigentlich benötigt, um Mensch zu sein, wie Gott den Mensch gewollt hat und geschaffen hat. Gott war in Christo. Gott soll zu jeder Zeit der Inhalt des Menschseins. Christsein ist nicht nur eine Frage von unserer Behausung, nachdem wir tot sind. Es geht nicht um einen Bestimmungsort. Es geht um das Leben, das wir jetzt erfahren. Christsein ist nicht, dem Leben Gottes nachzumachen, sondern viel, viel besser, an dem Leben Gottes teilzunehmen. Wenn wir nicht an dem Leben Gottes teilnehmen, wissen wir überhaupt nicht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das Geheimnis von dem Leben Christi war eine ganz einfache Tatsache. Gott war in Christo. Er versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu durch diesen Mensch. In dem Gott war. Vielleicht ist es für uns ein bisschen schwierig zu verstehen, wie Gott in Gott sein könnte, weil Jesus Gott ist. Genau wie der Vater Gott ist, genau wie der Heilige Geist Gott ist. Wie soll dann Gott in Christus sein? Das müssen wir entdecken, das werden wir heute Abend ein bisschen tun. Aber für vorübergehend genügt es zu sagen, dass
damit Gott als Gott in ihm als Mensch sein konnte, müsste er als Gott Mensch werden. Das hätte er nie tun müssen. Aber er hat es getan, um deinen Willen, um meinen Willen. Philipperbrief in Kapitel 2. Philipperbrief und Kapitel 2. Diese Verse sollten euch gut bekannt. Die sind auch ganz grundsätzlich. Philipperbrief und Kapitel 2. Und wir fangen mit Vers 5 an. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wenn wir bereit sind, gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war, dann sind wir tatsächlich bereit, Mensch zu sein, wie er Gott als Mensch uns geschaffen hat. Es geht um die Besinnung. Ein jeglicher sei gesinnt, die Jesus Christus auch war, welcher er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Weil gleich ist er als Schöpfer, der im Anfang bei Gott war, einfach weil er selber Gott war. Welche, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch. Nicht gefallener Mensch, sondern Mensch, wie er als Gott den Mensch gewollt und geschaffen hat. Wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst. Er ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott verhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zeugen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Zur Ehre Gottes, des Vaters, mit dem er in der Gottheit gleich ist. Der es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, aber hat sich erniedrigt, entäußerte sich selbst, nahm Knechtgestalt an, und ward gleich wie ein anderer Mensch. Aber woher quillt die Kraft seines Lebens? Gott war in Christus. Gott. Und das wusste der Herr Jesus natürlich, als er in dieser Welt als Mensch erschienen ist, weil er der Schöpfer war von dem Mensch. Er wusste Bescheid, was es fordern würde, um Mensch zu sein. Gott. Und gerade deshalb, als unser Schöpfer, weiß er jetzt, was es bedeutet, Mensch zu sein und was es fordert, um wieder Mensch zu werden. Gott. Gerade deshalb ist in diese Welt gekommen. Ich bin gekommen, sagte er, auf dass sie das Leben in volle Genüge haben sollen. Was für Leben? Natürlich das Leben, das erforderlich ist, um Mensch zu sein. Das Leben, das der Mensch verloren hat an dem Tag, wo der erste Adam der Lüge des Teufels nachgefolgt ist, dass ein Mensch Mensch sein kann ohne Gott. Der Sündenfall. Und ist dadurch ein gottloser Mensch geworden. Geistlich tot geboren. Seit dem Sündenfall. Von dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet. Wenn ihr vorher müsstet, ihr natürlich diese Stelle wissen. Das ist Epheserbrief in Kapitel 4. Epheserbrief. Hier ist der anormale Mensch. Epheserbrief in Kapitel 4. Vers 17. So sage ich neun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, euch benehmet, wie die anderen, die hier als Heiden genannt sind, aber das heißt eigentlich nur unnormale Menschen. Wie es anders geschrieben ist, der natürliche Mensch. Da steht 1. Korintherbrief in Kapitel 2, Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht begreifen. Warum nicht? Nicht der normale, sondern der natürliche Mensch tot ist. Ich sage nun, bezeuge in dem Herrn, dass er nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden, anormale Menschen wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Das ist natürlich ganz charakteristisch von dem gefallenen Mensch, Eitelkeit, Selbstwichtigkeit, Selbstgenügenheit, Selbstständigkeit. Gott, ich brauche Gott nicht, überhaupt nicht. Ich bin Mensch ohne Gott. Interessant, dass in der französischen Bibel, das wird anders übersetzt. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 steht in der französischen Bibel genau übersetzt. L'homme animal. Tierischer Mensch. Das ist Mensch ohne Gott. Und darüber werden wir heute Abend sprechen. Der tierische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Natürlich nicht. Genau wie der Hund nicht. Oder eine Kuh nicht. Der tierische Mensch, Mensch ohne Gott, vernimmt nichts vom Geist Gottes, ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Es muss geistlich gerichtet sein. Und er ist tot. Deren, Vers 18, in diesem vierten Kapitel des Epheserbriefes, 18, deren Verstand, die haben immer noch einen Verstand, natürlich, wie jedes Tier, deren Verstand verfinstert ist. die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist. Nicht körperliches Leben, nicht tierisches Leben, fleischliches Leben, sondern von dem Leben, das aus Gott ist. Weil Gott nicht mehr ist der in dem tierischen, natürlichen Mensch. Der natürliche Mensch ist entleert von dem Leben Gottes. Und so hat überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht, bis die Seele wach wird durch die Tätigkeit des Heiligen Geistes und erkennt endlich, dass er tot geboren ist, von dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet. Was braucht ein Mensch, der von dem Leben, das aus Gott ist, entfremdet ist? Eine Erneuerung mit dem Leben Gottes. Eine Erneuerung eigentlich, die einfach eine Erneuerung ist seines Menschseins. Ich meine, echtes Menschsein. Mensch, wie Gott den Mensch gewollt hat. Mensch, wie Gott den Mensch geschaffen hat. Von welchem Zustand wir alle gefallen sind, als Nachkommen eines gefallenen Adam, tot geboren. Ihren Verstand verfinstert ist, die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. So ist das Evangelium natürlich ein echtes Evangelium, denen, die geistlich tot sind, Unsinn, Quatsch. Sie nehmen es nicht an. Und kann es nicht, bis die Seele wach wird. Und die zu Jesus kommen, um gerade das zu empfangen, wozu Gott ihn in die Welt geschickt hat. Nicht die Gewissheit, dass wir endlich, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, sondern das, was dringend benötigt wird unter den gefallenen Menschheit. Das Leben Gottes. Das Leben, das in Christo war, als er in die Welt erschienen ist. So sage ich nun, bezeuge ich dem Herrn, dass er nicht mehr wandelt wie die anderen Heiden, gottlosen, natürliche Menschen, wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes. Stolz und rebelliös. Deren Verstand verfinstert ist, die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist. Gottes Leben. Durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, die keine Ahnung haben, was es tatsächlich bedeutet, Mensch zu sein. Nur nach der Lüge des Teufels. Selbstständige Menschen, stolze Menschen, rebelliöse Menschen, Menschen, die überhaupt gar keinen Gott brauchen. Durch die Blindheit ihres Herzens. Es fordert eine Erleuchtung der blinden Herzen von einer gefallenen Menschheit. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Der Prediger nicht, ein Pfarrer nicht, ein Bischof nicht. Nein, nur der Heilige Geist. Nicht nur eine Lehre. Die können über Tatsachen sprechen und versuchen, diese Tatsachen zu lehren. Aber die Blindheit des Herzens können sie nicht heilen. Der Heilige Geist muss erst die Seele wach machen zu dieser Tatsache, dass der Mensch durch den Sündenfall geistlich tot geboren wurde und braucht dringend eine Auferstehung. Und gerade deshalb natürlich ist Jesus gekommen. Nicht nur für uns zu sterben, das hat er getan. Und allein durch sein Blutvergießen Golgathas dürfen wir mit Gott versöhnt werden. Aber das ist nur der Anfang, das ist nur der Beginn. Er hat es getan, damit er auferstanden uns wieder sein Leben schenken möchte. Und uns mit seinem eigenen göttlichen Leben erneuern. Was heißt im Wort Gottes die Wiedergeburt? Eine Wiedergeburt, die eine neue Schöpfung ist. Ist jemand in Christo? So ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles neu geworden. Was soll das Wahrzeichen, dass ein Mensch in Christo ist? Ganz einfach. Dass Christus in ihm ist. Dann ist er natürlich in seinem Menschsein erneut worden. Gott war in Christo. Auf dass er durch einen echten, endgültigen Mensch sich ergeben möchte, um mit ihm die Welt zu versöhnen. Ein gottseligen Wesens. Aber seine Kraft verleugnen sie. Was für eine Kraft? Gott. Das heißt tote Religion. Das heißt totes Christentum. Das Christentum ohne Christus. Eine Religion ohne Gott. Und die Welt ist packvoll von solchen Religionen. Aber sie sind nützlos. Ein Mensch wieder zu erneuern, damit er wieder Gott ein Wohlgefallen sein kann. Das fordert viel mehr als eine Religion. Das fordert viel mehr als ein äußerliches Christentum, was nur ein Schein ist eines gottseligen Wesens, aber die Kraft dazu immer noch verleugnet. Ich meine nicht, dass die Menschen versuchen nicht, manchmal ganz ernst, Gott ähnlich zu sein, ihm nachzufolgen, ihm nachzumachen, aber es ist unmöglich. Weil das Christsein, genau wie das Leben Christi, ein Wunder ist. Ein Wunder ist, was geschieht ohne Erklärung, wenn Gott nicht da ist, es zu tun. Das ist ein Wunder. Ein Mensch war damals geschaffen, um ein Wunder zu sein. Das Leben Christi war ein Wunder, sagt er immer und wieder. Ohne meinen Vater kann ich nichts. Die einzige Erklärung, sagte Jesus, von meinem Leben ist Gott, der in mir ist. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Was ich sage, ist ganz praktisch, ganz einfach. Es scheint nur kompliziert zu sein, weil der Zweck des Teufels zu jeder Zeit ist, die Wahrheit kompliziert zu machen. Weil er möchte auf keinen Fall, dass wir entdecken, dass das Christsein jemand ist, nicht eine Religion, nicht eine Gehörigkeit, eine Konfession, auf keinen Fall. Das Christsein ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, der uns innewohnend ist und an dessen Leben wir teilnehmen. Nicht eine Theologie oder Philosophie oder eine reine, kalte Lehre. Das ist furchtbar langweilig. Und gerade deshalb ist das sogenannte Christentum furchtbar langweilig für die allergrößte Mehrheit von den Menschen. Sie haben nie das Evangelium gehört. Sie wissen überhaupt nichts von dem Christsein, was es tatsächlich bedeutet, mit Gott versöhnt zu werden, erquickt zu werden, wieder am Leben zu sein. Unter denen, die das Leben Christi genießen. Und derselbe Jesus, die Kraft ist, ihre Erfahrung als diejenigen, die mit Gott versöhnt sind, deren Sünden getilgt sind und die wieder Kinder Gottes sind. Das hat wenig, sehr wenig zu tun mit Religion. Das hat alles zu tun mit jemandem, der in die Welt gekommen ist und sagte mit Recht, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Deshalb habe ich gestern gefragt, ob du je evangelisiert worden bist oder nur christianisiert. Aber Millionen von Menschen sind nur christianisiert. Sie haben den Schein eines einer gottseligen Wesen. Aber unter ihnen die Kraft immer noch verleugnen sie. Das ist tot. Es war so ein totes Christentum, das Jesus auf einem Kreuz gehängt hat, schon vor beinahe 2000 Jahren. Sie haben es genannt als Christentum, aber sie haben den Sohn Gottes, Gott leibhaftig, getötet. Und die würden das Gleiche machen heute, wenn sie die Gelegenheit hätten. Aber so eine Gelegenheit wird der Mensch nie wieder haben. Er war tot. Er ist, sagte er. Vers 18, Offenbarung, Kapitel 1. Ich war tot, aber ich bin wieder auf Leben. Für immer. Immer mehr. Schön. Und gerade den erwarten wir, der am Leben ist, immer mehr, wenn er wiederkommt. Und wir dürfen ihn persönlich begrüßen. Ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen. Und erkennen, dass er tatsächlich der Herr ist, der König ist und der immer regieren wird. Der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, verherrlicht. Bist du evangelisiert worden? Oder christianisiert worden? Bist du tatsächlich ein Glied der Gemeinde Christi oder spielst du nur Kirche? Keine Realität. Wie hat Jesus Gott, der in ihm wohnt, wie hat er ihn genossen? Als er, echter Mensch, sein Leben auf Erden verbrach, damit wir an ihm erkennen dürfen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er war selber als Gott leibhaftig der endgültige Mensch, der vollkommene Mensch. Was waren die Wahrzeichen seines echten Menschseins? Gehorsam bis zum Tode. Aber was hat seine Gehorsamkeit eigentlich gezeigt? Die erste Bedingung, Gott zu genießen, Abhängigkeit. Abhängigkeit. Ihr habt vielleicht diese Stelle aufgeschlagen, wie ich früher gebeten habe. Es ist Johannes Kapitel 15, Vers 19. Die erste Bedingung, natürlich Mensch zu sein, ist, dass Gott in dem Mensch ist. Ohne das Dasein von Gott selber ist es unmöglich für ein Tier, Mensch zu sein. Eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen. Weil Gott selber ist das Leben eines lebendigen Wesens. Ohne Gott verleugnen diejenigen, die versuchen, Christen zu sein, die notwendige Kraft. Natürlich, weil Gott die Kraft ist. Genau wie zu jeder Zeit ist der Vater als Gott in dem Mensch, Jesus, ihm unentbehrlich. Antwortete Jesus, Vers 19, Kapitel 5 des Johannesevangeliums, antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, das heißt, ich lüge, nicht, ich verkündige euch die Wahrheit. Aber ich verkündige nicht nur die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, die ich verkündige. Ich verkörpere die Wahrheit. Antwortete Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann was? Wir singen manchmal, aber falsch. Er kann alles. Stimmt nicht. Nach der Wahrheit. Als Mensch. Antwortete Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts. Ein Jäger sei gesinnt, wie Jesus auch gesinnt war, der damals behauptet hat. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht den Vater tun. Denn was dieser, der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Weil der Vater als Gott in dem Sohn hat ihn zu jeder Zeit bewegt, was zu tun, was zu sagen. Schaue mich, sagte Jesus an, so wirst du den Vater erkennen, im Gang. Was ich tue, tut mein Vater. Ich verkörpere nur seine Tätigkeit. Höre mir zu und dann hörst du die Stimme meines Vaters.
Ich verkörpere nur die Stimme meines Vaters, damit durch meinen Mund du hören möchtest, was mein Vater zu sagen hat. Das ist Mensch, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Ich bin nicht wie eine gefallene Menschheit so stolz, dass ich darauf bestehe, dass was ich sage, gilt, nicht was Gott durch mich sagt. Ich gehe nicht auf die Kanzel, um Menschen zu sagen, was ich meine. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste, aber eine Stimme, durch die Gott sprechen kann, der mir zuhört. Der hört Gott zu, sagte Jesus. Wer an mir glaubet, glaubet nicht an mich, sondern an dem, der mich gesandt hat. Johannes Kapitel 14. Antwortete Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser, der Vater, tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Nicht als Nachbild, Nachahmung, sondern Ebenbild. Ausdrucksmittel. Weil der Vater sich mit mir gekörpert hat. Vers 30. Ich kann was? Wie viel? Wie viel kann Jesus? Frage Jesus, nicht mich. Was Jesus selbst beantworten. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen. Ich bestehe nicht auf meinen Willen, den in die Erfüllung zu bringen. Auf keinen Fall. Nein, ich bin der Leib auf Erden, mit dem mein Vater sich gekleidet hat. War zu dem Zweck haben wir den Mensch geschaffen. Um in einem sichtbaren Leib und hörbaren Leib Menschen Gott sichtbar erkennen will und seine göttliche Stimme erkennen will. Und ich spiele jetzt aus freiem Willen die Rolle, wozu ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Damit durch mich Gott sehbar sein kann, hörbar sein kann, gekannt und geliebt. Ich bin Mensch, wie ich als Gott den Mensch geschaffen habe. Ich bin Mensch. Und ich bin in die Welt gekommen, um euch in eurer Menschheit zu erneuern. Gerade deshalb ist mein Blut vergossen. Nicht nur ein Gegenstand nachzuahmen, sondern jemand, an dessen Leben ihr teilnehmen könntet. Damit ich mein Leben durch euch verbringen möchte, genau wie mein Vater das Recht hat, sein Leben durch mich zu verbringen. Das ist Realität. Und kein Schauspiel. Ich kann nichts von mir selber tun, Vers 30, ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Ich bin ein Gesandter. Und Gott. Und wie mein Vater mich, genau wie
nicht in allgemein, sondern genau wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Deshalb, bevor du anfängst zu versuchen, das christliche Leben zu bringen, musst du mich anschauen und erkennen, was für eine Beziehung zwischen mir als Mensch und meinem Vater als Gott damals bestehen ist. Dann endlich hast du begonnen zu verstehen, warum ich gestorben bin, warum ich auferstanden bin, dich zu bewohnen, wie mein Vater mich bewohnt hat. Sonst ist dein Christentum ein Schauspiel. Ein Echo von der Vergangenheit, wo der erste Adam und Eva der Lüge des Teufels nachgefolgt sind. Du kannst Mensch sein, ohne Gott. Man kann Mensch sein, ohne Gott. Wenn man natürlich Wunsch hat, in so einer gräulichen Welt zu leben, wie wir heute erfahren. Aber das war nicht die Meinung Gottes. Er hat eine andere Meinung für dich und für mich. Und diese Meinung Gottes für dich und für mich ist mit Jesus verkörpert. Lieber Herr Jesus, wir wissen, dass die Wahrheit sehr schwer ist zu begreifen für diejenigen, die längst nur ein äußerliches Religion erfahren haben. Eine menschliche Religion, ein Christentum ohne Christus, eine Form. Nur ein Schein eines gottseligen Wesens. Aber wir möchten, lieber Herr Jesus, nicht so spielen. Unsere Gegenwart hier jetzt in dieser Bibelschule ist ein Wahrzeichen, dass wir Lust im Herzen haben, ein Verlangen haben. Echt. Christen zu sein, eine Realität zu genießen, die aus dieser herrlichen Tatsache stammt, dass du Gott in uns bist, aufgrund der Erlösung, wiedergeboren, erlöst, mit Gott versöhnt. Wie damals in seiner Sünderlosigkeit Gott, Jesus, in dir wohnte. Danke, Herr Jesus, dass damals Gott in dir war, uns mit Gott zu versöhnen, damit wir diese herrliche Botschaft verkündigen möchten. An alle Ecken der Welt. Hilf du uns nur durch die Erläuterung des Heiligen Geistes zu begreifen, was es bedeutet. Ein lebendiges Glied, ein gesundes Glied deines Leibes zu sein, wodurch du weiter dein eigener Werk, deine eigene Arbeit tun möchtest, Menschen zu suchen, selig zu machen, die zu erquicken, mit Leben zu erneuern. Danke. für deine Geduld. Danke, lieber Herr, dass deine Liebe scheint immer durch die Rache Gottes. Die Rache eines Gottes wegen einer gefallenen Menschheit. Aber wir danken dir, dass durch deine Rache scheint die Gnade, weil du gekommen bist, uns zu erneuern. Wir sind dir so dankbar, auch für dein Wort, das endlich gilt. Amen.